Anwältin der Romance. Der Podcast mit Caroline Reif und Sarah Lipperson. Romance-Geschichten erzählen nicht nur von der Liebe, sondern auch von der Ungleichheit im Literaturbetrieb und von einer Branche, die weghört. Zeit, darüber zu sprechen. Laut, ehrlich, unbequem.
Herzlich willkommen zu Anwältin der Romance, dem Podcast, der endlich ausspricht, was viele denken und noch mehr fühlen. Ich bin Caroline Reif, Literaturwissenschaftlerin und Romance-Leserin der ersten Stunde.
Und ich bin Sarah Lipperson, Buchbloggerin und Romance-Leserin mit feministischer Haltung. Hallo!
Hallo, willkommen!
Das ist ja schön, dass wir hier wieder gemeinsam sprechen.
Ja, und dass du ja wieder zurück bist aus dem sonnigen Malaga ins sonnige Berlin gekommen bist.
Ja, es ist der Wahnsinn, ne? Also ich gucke gerade raus und es ist blauer Himmel und es scheint die Sonne. Ich weiß gar nicht, was los ist, warum ich eigentlich traurig war, dass ich zurückfahre. Also was habt ihr hier die letzten 8 Wochen gemacht? Ich habe davon nichts mitbekommen.
Wärst du vor einer Woche gekommen, dann hätte es noch -10 Grad gehabt und dann hättest du gewusst, wovon wir alle sprechen, aber du hast es perfekt getimed.
Ich halte das ehrlich gesagt für Fake News. Also insofern, ja, aber ich freue mich auch wieder hier zu sein, weil stehen ja jetzt einige schöne Sachen an. Die Buchmesse ist im März und vorher ist unser gemeinsames Event. Da haben wir jetzt auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, aber vielleicht holst du die Leute nochmal ganz kurz ins Boot.
Am 7. März, in einer guten Woche, ist es endlich soweit. Wir liegen in den letzten Zügen, sage ich jetzt mal, was die Veranstaltung angeht. Und ich kann euch verraten, also es wird eine richtig coole Sache. Und wir sind ja, das hatten wir ja schon erzählt, wir sind ja in einem tollen Setting, in einem Boxstudio, das zum Buch passt. Wir werden unseren Bookboyfriend Parker Westfield vor Ort haben. Die Autorin wird da sein, Leonard Hohm, der Hörbuchsprecher ist vor Ort. Und es wird eine runde Veranstaltung, hoffe ich, glaube ich, bei der alles Mögliche geboten ist. Ne? Also wir haben coole Fotospots, wir haben wie gesagt, den Bookboyfriend, ich finde ja, der ist eigentlich schon das Totschlagargument, können wir immer mitkommen.
Verraten uns doch vielleicht nochmal ganz kurz, um welches Buch geht es eigentlich und wie heißt
das? Das weiß doch hier jeder. Das weiß doch jeder. Okay. The Knockout Contract von Stefanie Santer, die ist nämlich natürlich auch dabei.
Wir setzen es einfach voraus, und dass ihr alle Folgen immer hört und immer up to date seid, was in unserem Leben so abgeht. Hallo?
Wer bin ich? Genau, und das ist das nächste Event, was ansteht. Da gibt es tatsächlich auch noch ein paar wenige Tickets. Also wer noch Lust hat und nach Hamburg kommen möchte, uns treffen möchte, natürlich vor allem aber auch die Hauptakteure, Akteurinnen des Abends, hat jetzt noch die Chance, ein Ticket zu kaufen.
So sieht es nämlich aus. Ja, und dann ist auch schon die Leipziger Buchmesse. Ich weiß nicht, wann wir da...
Ja, es geht Schlag auf Schlag.
Wollen wir da gleich thematisch auch nochmal kurz reingehen? Das Programm ist ja rausgekommen letzte Woche Dienstag, Mittwoch, glaube ich. Ich muss sagen, ich war ein bisschen schockiert. Also nicht, weil es so viel ist, sondern weil es so wenig ist und auch nicht, weil es so gut ist, sondern eher, weil ich so dachte, was machen wir denn die ganze Zeit auf die Veranstaltung? Ich meine, ich weiß, was wir tun. So, wir rennen wieder von A nach B und treffen Leute. Aber was machen denn die Zuschauenden? Und was machen wir vor allem abends? Ja, also ich weiß nicht,
hatte gehofft, du heißt es.
Ja, ob mir das jemand beantworten kann, weiß ich noch nicht so genau. Ich bin abends, am Donnerstagabend, auf der Lesung von Maximilian Kress wahrscheinlich, den ich vorher zum Interview auch treffen darf. Das wird, glaube ich, ganz nett. Und am 21., also am Messe-Samstag, ist Michael Nast da. Ich weiß nicht, ob du Michael Nast kennst. Mhm. Das ist so das Einzige, was ich gefunden habe, was mich so ein bisschen interessiert. Ansonsten, keine Ahnung, wir sind noch offen für Partys und für Dinge. Ich habe jetzt nicht so viel gesehen, auch nicht so viel Romance. Natürlich gibt es schon so ein paar Verlagsveranstaltungen, die irgendwie jedes Jahr auch da sind. Aber jetzt nicht so das eine Highlight, wo man denkt, da muss ganz Leipzig gewesen sein zur Buchmesse. Also sagt es mir gerne, ich habe es nicht gefunden.
Also es sind ja auch keine jetzt großen Autoren, Autorinnen da, oder? Also so die üblichen Verdächtigen.
Exakt.
Deutschen großen Autorinnen sind schon da, aber da ist ja auch viel in Richtung wieder Signierstunde oder so, aber ich habe da auch wenig zum Thema Talks oder so gesehen. Also ich habe das Gefühl, es ist einfach überhaupt gar nichts.
Ja, was mir aufgefallen ist, dass die Öffentlich-Rechtlichen so ein bisschen mehr in Richtung BookTok schauen jetzt. Also es gibt zum Beispiel um 17.30 Uhr am 20.03. einen großen Arte BookTok Talk. Ist auch ein schönes Wort, BookTok Talk. Genau, der ist ARD-ZDF-Bühne in der Glashalle, also auch sehr groß mit Josie Wismar unter anderem, glaube ich. Den gibt es und es gibt so einige andere kleinere Veranstaltungen, die halt auch jedes Jahr irgendwie das Gleiche sind, so Lesungen und so ein paar Partys gibt es, glaube ich, auch, aber jetzt nichts Herausragendes irgendwie und auch keine herausragenden AutorInnen wie jetzt Zenlin Yu in Frankfurt oder so. Was mir noch aufgefallen ist, was dieses Jahr zum ersten Mal verliehen wird, sind die BookBeat Awards. Also BookBeat ist ja eine Hörbuchplattform und die haben jetzt ihre eigenen Awards ausgeschrieben und nominieren unter anderem den besten Sprecher, die beste Sprecherin des Jahres, die AutorIn des Jahres, das Buch des Jahres, glaube ich. Und lass mich lügen, es sind noch einige andere Kategorien auch mehr. Und ich habe gesehen, dass nicht nur, aber sehr, sehr viel Romance nominiert worden ist. Also es gibt sehr viele Nominierungen von Romance-SprecherInnen. Louis Friedemann-Thiele zum Beispiel ist unter anderem nominiert in der Kategorie Kira Groß als Autorin des Jahres nominiert. Also da sind einige Leute bei, die man kennt aus dem Romance-Bereich. Auch, wie gesagt, einige andere. Susanne Abel zum Beispiel ist auch nominiert. Das hat mich auch sehr gefreut. Aber vor allem eben auch die Romance-Riege, die da wieder abräumt und sicherlich auch zu Recht abräumt, weil ich glaube, auch Romance-Hörbücher sind sehr, sehr beliebt. Ich höre ja auch mehr Romance, als dass ich es lese. Insofern kann ich das sehr gut nachvollziehen, warum da so viele SprecherInnen aus dem Genre nominiert sind.
Ja. Es ist halt viel in dem Bereich, finde ich, nachmittags.
Ja.
So zwischen 15 und 17 Uhr. Was für uns natürlich so ein bisschen schade ist, weil wir da, wie du ja schon gesagt hast, durch die Gänge rennen werden.
Ja.
Und da nicht teilnehmen können. Wo ich noch so ein bisschen überlege, ist Mittwoch ist eine Lesung von Lili Lukas abends. Da liest sie aus dem neuen Titel aus New Promises im Thalia. Ich finde den Thalia dort auch ganz nett eigentlich. Da hatte ich so ein bisschen überlegt, aber ansonsten habe ich einfach nichts gesehen, was mich interessiert. Ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist das erste Mal. Wir hatten ja auch schon darüber, glaube ich, hier, also auch hier darüber gesprochen und nicht nur privat untereinander, dass wir das Gefühl haben, dass sich viel nach Frankfurt verlagert. Also, dass Leipzig immer unwichtiger eigentlich wird oder also sich unwichtiger macht, ist so mein Eindruck. Also weil ich letztes Jahr schon, also Leipzig war immer meine liebste Buchmesse.
Meine auch.
Über viele, viele, viele Jahre. War mir immer näher als Frankfurt, aber das hat sich total gewandelt jetzt in den letzten 2 Jahren.
Frankfurt hat extrem im Abendprogramm aufgeholt und auch in allen ZuschauerInnen-Programmen. Also das war ja vorher echt immer sehr Business und sehr wenig so interessantes Zuschauenden-Programm, aber jetzt die letzten 2 Jahre haben die richtig, richtig aufgefahren da. Also Leipzig dagegen,
und
naja.
Ja, ich finde halt, also ich war ja ehrlich gesagt auch schon letztes Jahr sehr genervt, weil ich die Orga so chaotisch fand. Also diese langen Schlangen und ich musste gucken, dass ich überhaupt zu meinen Terminen kam. Man kam ja nicht rein, außer man hat sich durch die Presseeingänge geschmuggelt, was ich dann auch mal gemacht habe, einfach aus reiner Not tatsächlich. Und das macht's einem auch so ein bisschen, das verleidet es. Muss man ganz klar sagen. Also, oder mir hat es so total verleidet. Und wir waren aber letztes Jahr immerhin noch, da waren wir auf richtig coolen Lesungen abends.
Das stimmt,
waren wir bei Takis Würger und wir waren bei, hilf mir auf die Sprünge, wie heißt der?
Chris
Whittaker.
Amen. Oh Gott. Es ist peinlich.
Genau.
Ja, das
und die
war
waren ja
gut.
Richtig, richtig gut.
Und ich habe sogar geguckt, ob die Thalias irgendwas haben, aber da gibt es dieses Jahr auch kein gutes Programm. Also da ist auch nicht irgendwer bei, wo man sagt, internationaler Bestseller-Autor, Autorin, gar nichts. Ich habe echt die Seiten nochmal durchforstet. Ich muss auch echt nochmal, das habe ich noch nicht gemacht, unsere Kalender abgleichen mit dem Programm, was ich jetzt hier noch aufgeschrieben habe. Mhm. Worauf ich mich ein bisschen freue, am 22., also am Sonntag, kommt um 11 Kerstin Gier Allerdings ist es eine externe Veranstaltung, also die findet in der Buchhandlung statt und nicht auf der Messe, was ich wieder ein bisschen schade finde auch, weil man da wieder extra hinfahren muss. Das würde ich mir auf jeden Fall überlegen zu machen. Genau. Ansonsten habe ich auch das Gefühl, dass viel so auf die Influencer-Schiene, auf die BloggerInnen-Schiene gesetzt wird. Also es gibt ja wieder diesen Bloom, diesen Blogger-Room. Und da sind einige coole Sachen, muss ich sagen. Also da sind auch so zwei Veranstaltungen, die mich interessieren, unter anderem mit Emily Rudolph, Schluck auf, und mit Colin Hadler. Ich weiß nicht, ob du von ihm gehört hast, der wahrscheinlich schon. Genau.
Ja.
Ja, der ist ja auch gerade so ein bisschen irgendwie am Durchstarten, habe ich das Gefühl. Ich kriege zumindest bei Instagram ständig, jeden Tag seine Reels und seine Buchwerbung angezeigt, was auf jeden Fall für ihn spricht und für sein Marketing, was er macht. Das funktioniert nämlich zumindest bei mir so gut, dass ich das Buch gekauft und gelesen habe oder angefangen habe. Ja, aber es ist echt erstaunlich wenig. Also ich bin auch ein bisschen traurig, muss ich sagen, weil gerade so die Abendveranstaltungen in Leipzig irgendwo abends in einer Bar sitzen und eine coole Lesung hören, das habe ich immer geliebt. Das war eigentlich mit das Beste an diesen Messen. Und ich habe generell das Gefühl, dass sehr wenig Neuerscheinungen zur Messe sind, die mich jetzt interessieren. Also ich weiß von Sophie Passmann, dass sie ein neues Buch schreibt. Das würde ich lesen, bin ich aber auch ein bisschen kritisch wieder. Und ansonsten lasse ich mich mal überraschen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, diese drei AutorInnen erscheinen zur Leipziger Buchmesse und die muss ich alle haben und sehen. Das irgendwie auch da glaube ich, dass die Vorschauen sich langfristig eher zu Frankfurt verlagern werden und das immer schwieriger wird, da irgendwie alle Dinge, die einen interessieren, unter den Hut zu bekommen. Das war ja letztes Jahr schon herausfordernd zum Teil.
Ja, also ich habe ja eigentlich für Abendveranstaltungen habe ich tatsächlich den Mittwoch, wenn ich entsprechend so plane, dass ich schon da bin, und den Donnerstag. Und ich habe bis jetzt am Donnerstag einfach noch nichts gesehen. Also ich weiß nicht, was ich da machen soll.
Mit mir zusammen zur Lesung von Maximilian Kress kommen. Krimi-Lesung.
Ja, das wird dann so sein wahrscheinlich. Aber ich finde es auch wirklich schade, dass man hatte ja sonst oft auch eigentlich eher die Bredouille, wo gehe ich hin?
Total.
Schaffe ich
total.
Das? Das ist cool. Ich will hier hin, ich will da hin. Und es ist ja eine der, also ich meine, Leipzig ist ja eigentlich so besonders auch wegen Leipzig liest. Ja, also für alle, die es nicht wissen, das ist so dieses separate, so ein bisschen separate Abendlesungsprogramm, das auch in Leipzig, in der Innenstadt, also gerade nicht auf dem Messegelände stattfindet und das sich an die Leute richtet, die vielleicht auch gar nicht auf der Messe unbedingt sind, sondern die einfach abends zu einer Lesung gehen wollen. Und da ist halt einfach auch echt wenig bis nichts, wo ich denke, geil, da will ich jetzt hingehen, ne?
Ja, ist so. Also irgendwie sehr schade, weil es gab wirklich Jahre, da habe ich hier mit meinem Kalender gesessen und hin und her überlegt, zu welcher Party ich wann gehe, damit ich dann danach noch zur Lesung das schaffe und wann ich irgendwie essen kann dazwischen. Das ist dieses Jahr echt leider sehr, sehr überschaubar. Also es gibt, wie gesagt, so ein paar Kleinigkeiten, auf die ich mich freue, aber auch nichts, wo ich sage, wenn ich es verpasse, dann bin ich richtig traurig. Und das gab es ja in Frankfurt schon, da gab es schon Sachen, wo ich gesagt habe, wenn ich das verpasse und das nicht sehen kann, dann bin ich echt traurig. Weil sie halt eine Holly Jackson aufgefahren haben und eine Zendlin Yu und so. Aber das, ja, irgendwie, keine Ahnung, scheint Leipzig immer mehr in den Hintergrund zu rücken. Und was ich sehr spannend finde, es scheint sich immer mehr auf den Self-Publishing-Sektor auch zu fokussieren. Also wenn man so überlegt, wer alles an Self-PublisherInnen da ist, die wir ja kennen, die aber zum Teil auch einfach sehr erfolgreich sind in dem, was sie tun, da ist schon echt die große Riege vertreten. Ich habe so das Gefühl, dass das gerade so ein bisschen auch vielleicht ein Fokus oder shiftet. Ein neuer Fokus wird und da irgendwie auch so ein bisschen switcht. Finde ich auch eine spannende Beobachtung, finde ich auch, also habe ich jetzt keine Meinung zu, ob ich es gut oder schlecht finde, aber würde schade finden, wenn die Verlage sich deshalb dann irgendwann langfristig nehmen lassen, da große Autoren hinzuschicken, weil ich glaube, Leipzig kann, was die Intimität von guten Veranstaltungen angeht, viel mehr als Frankfurt eigentlich. Und ist ja auch sehr viel freundlicher, was so die Fahrtstrecken angeht, von der Messe hin zu Veranstaltungen, als in Frankfurt, wo man ja zum Teil eine Stunde unterwegs ist, um irgendwo außerhalb eine Lesung zu machen. Ja, also ich bin gespannt. Ich denke schon, dass wir in Frankfurt, in Leipzig wieder einiges erleben werden, aber we'll see.
Aber eher tagsüber vielleicht.
Ja. Tagsüber auf jeden Fall, da renne ich dir einfach hinterher und hoffe, dass ich den Tag überstehe.
Alles wie immer.
Ja, genau. Und dann abends, vielleicht sind wir auch froh, wenn wir einfach mal zusammen essen gehen können. Das kommt ja manchmal auch zu kurz, dass wir einfach mal irgendwie quatschen.
Ich bin ja auch alt und dann immer müde, also von daher ja. Aber es gehört natürlich eigentlich, also Spaß beiseite, ja immer dazu, ne, dass man abends, also dass auch gerade wir als Agentur uns Sachen angucken.
Caro freut sich abends auf die Partys angucken. Mit mir. Habe ich recht?
Du meinst die, zu denen ich nicht mitgehe, weil ich einfach schlafe?
Die, wo wir sagen, dass du auf jeden Fall mitkommst. Am Donnerstag ist zum Beispiel, du hast doch gefragt, was du am Donnerstag machen kannst, ist die Tropenparty von den von den Tropenverlagen. Frag mich nicht, das sind immer so mehrere Verlage, die da diese Party machen. Um 21.30 Uhr, das ist doch eine Zeit, wo man Party machen kann, oder?
Also schon eher, aber ich könnte auch um 19 Uhr Party machen und wäre dann okay.
Ja, ich war in Malaga auf einer Party, die ging von 19 Uhr bis 1 Uhr. Weißt du, wie großartig das war?
Das glaube ich ja.
Also, beste Zeit zum Feiern.
Das wäre eher meine Zeit.
Ja, okay. Also, liebe Verlage, schafft doch bitte endlich ein Partyformat, in das Caro auch passt. Das wäre sehr schön.
Ja, bitte, bitte.
Ich würde gerne mit Caro tanzen auf der Buchmesse.
Helfe auch gern beim Kuratieren. Sonst muss ich zum, weiß nicht, ob der Börsenverein das wieder macht. Das haben sie war glaube ich in Frankfurt, ne? Dieses Silent Dancing mitten auf der Buchmesse. Vielleicht mache ich das einfach ansonsten.
Ja, super. Das ist ja auch voll die Party, an die ich jetzt gedacht habe. Also,
läuft.
Insofern ja. Naja, lass uns vielleicht mal zum nächsten Thema kommen. Bleibt sich so ein bisschen ausklammern. Wenn ihr uns übrigens sehen wollt, wir haben, wie ihr gerade gehört habt, noch ein bisschen Zeit. Vielleicht passt es ja auf ein Käffchen oder so. Genau, es gab ein Thema, was ich dir letzte Woche, glaube ich, geschickt habe. Anfang der Woche, ich weiß es gar nicht genau. Und es ging um Thienemann Esslinger, um einen relativ großen Verlag und sein Programm Loomlight heißt es, glaube ich, sein Romance-Programm. Und da gab es etwas, was die Community ein bisschen bewegt hat, sehr erschüttert hat vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle, wenn man den Kommentaren trauen kann. Und es gab einen großen Artikel vom Spiegel, der sich da auch eingemischt hat. Worum ging es, Caro? Hol uns mal ganz kurz ins Boot.
Ja, also vorab, ich glaube, weder du noch ich haben den Spiegelartikel gelesen,
doch,
weil er hinter
der... Spiegel-Abo.
Ach, du hast ihn gelesen, okay.
Ja.
Gut, dann hast du ja zumindest aus erster Hand alles erfahren. Ich habe das eher durch Artikel, die dann darüber berichtet haben, erfahren.
Die auch sehr akkurat sind, muss man sagen.
Die auch sehr akkurat sind, ja. Also es ging, glaube ich, darum, dass eine Autorin... oder dass gegen den Verlag, das Label und auch eine Autorin geklagt wird.
Und die Lektorin.
Und die Lektorin, genau.
Ja.
Und da geht es eben um, eigentlich um Ideenklau, ne?
Genau.
Und was ich mich da gefragt habe einfach ist, oder beziehungsweise ich habe mich einfach ehrlich gesagt gewundert, dass es so lange gedauert hat, bis sowas passiert in dem Genre. Einfach, weil es, ich meine, es ist ein Genre, das sich über Tropes definiert, also über Erzählmuster, die sich wiederholen. Und also da liegt es ja nahe. Also es ist ja auch einer der Vorwürfe, den das Genre oft zu hören bekommt, dass man eh genau weiß, was passiert, dass alles genau gleich abläuft, abgesehen vom Ende auch. Und deswegen hat es mich eigentlich gewundert, dass es so lange gedauert hat. Jetzt ging es in dem speziellen Fall ja tatsächlich, da ging es nicht natürlich nur darum, dass der gleiche Trope verwendet wird, sondern da geht es auch darum, dass das Aussehen von Figuren aufgefallen ist, die Geschichte, was die Geschichten anging, da gab es ganz konkrete Dinge, die sich wiederholt haben, Aspekte in der Geschichte. Und das ist natürlich, da sind die Wellen dann natürlich hochgeschlagen. Also das Erste, was ich davon gesehen habe, ehrlich gesagt, war die Instagram oder der Instagram-Post dazu von Thienemann Esslinger selbst.
Ach, spannend, das war das Letzte, den habe ich nämlich gesucht. Ich habe den Artikel gelesen vom Spiegel. Vielleicht sollte man nochmal sagen, die Autorin heißt Friederike Radloff. Entschuldigung, nicht Franziska, Friederike Radloff, genau, die da geklagt hat. Sie ist Self-Publisherin. Und sie hat vorletztes Jahr, 2024, mit einer Lektorin von Thienemann Esslinger und Loomlight gesprochen, eben über ihre Ideen vom Buch und hatte auch sehr lange drüber gesprochen und es gab wohl auch Exposé-Entwürfe und so weiter und so fort. Und am Ende wurde ihr Buch aber abgelehnt und jetzt ist halt ein Roman erschienen, der sehr, sehr viele Parallelen zu ihrer Buchidee aufweist. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Grundsetting des Ganzen. Mhm. Und es ist spannend, dass du sagst, dass du den Instagram-Post zuerst gesehen hast, weil ich habe den Artikel gelesen im Spiegel und habe dann direkt bei Thienemann geschaut, beziehungsweise bei Loomlight und habe erstmal nichts dazu gefunden. Dann habe ich als nächstes die Friederike Radloff angegeben. Ich weiß nicht, ob ich zu schnell war, ob ich diesen Artikel zu schnell entdeckt habe. Friederike Radloff, keine Ahnung, wie sie bei Instagram noch heißen könnte. Ich habe alle möglichen Varianten ihres Namens eingegeben. Es gibt ein privates Profil, das so heißt. Ich habe sie nicht bei Instagram finden können, was ich interessant fand, weil oftmals ja solche Themen auch zuerst bei Instagram entstehen. Und das hat mich überrascht, dass sie anscheinend, dass es jetzt meine Vermutung tatsächlich zuerst zum Spiegel gegangen ist und jetzt gar nicht irgendwie so ein riesen Instagram-Statement oder sowas aufgenommen hat. Also ich habe es zumindest nicht gefunden und habe auch gerade eher das Gefühl, dass die Community untereinander diskutiert und gar nicht die Autorin so im Fokus eingerückt ist. Ich weiß nicht, korrigiere mich gerne an der Stelle.
Nee, ich habe von ihr auch selber gar nichts gesehen. Genau. Es gab unter dem Post natürlich sehr viel Interaktion dazu, man hat sich geäußert, also viele haben sich dann auf eine Seite geschlagen,
ja.
David gegen Goliath und all sowas. Das Statement vom Verlag kam extrem gut an, war so mein Eindruck. Also das wurde häufig hervorgehoben, dass so von wegen, das war das beste Statement eines Verlags, was ich je gelesen habe.
Ja, ich fand das auch sehr, sehr stark jetzt im Nachgang. Also haben sie wirklich gut gemacht.
Genau, und letztendlich denke ich aber, das wird sich nicht, das wird es gewesen sein, ne? Also da werden wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr drüber hören. Ich finde es ganz interessant, dass die Autorin den Weg über den Spiegel gewählt hat.
Das fand ich ja auch sehr, also sehr selber, spannend.
Also selber gar nicht eben auf Instagram dazu gepostet hat.
Genau, ja.
Habe ich, glaube ich, so auch noch nicht gesehen. Ja, und ich weiß auch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Also, wie gesagt, ich habe mich auch zu wenig in das Thema dann reingearbeitet, als dass ich jetzt sagen könnte, also ich kenne natürlich die konkreten Beispiele und das ist schon alles natürlich sehr nah und auffällig aneinander dran. Andererseits, glaube ich, kann man es auch so sehen, ne, dass also viele, also auch diese gängigen großen Romantasies, da gibt es einfach auch Parallelen. Da hat sich auch keiner drüber bisher beschwert, weil, gut, es sind dann halt auch oft sehr erfolgreiche Bücher, aber die stehen natürlich irgendwie für sich und die stehen nebeneinander. Und ich habe eigentlich in dem Genre eher das Gefühl, klar, jeder Titel möchte irgendwie wahrgenommen werden, aber mit welchen Mitteln das passiert, ist vielleicht gar nicht so wichtig. Und das ist jetzt das erste Mal, dass jemand, also dass ja eine Autorin konkret gegen eine andere Autorin, Lektorin, einen Verlag sich so positioniert. Und ich glaube, deswegen ist der Fall so interessant und hat auch so einen Nachhall gefunden.
Ja, absolut. Ich habe auch zwischendurch echt drüber nachgedacht, wie mir das gehen würde, weil ich meine, das kennen wir ja beide, du unterhältst dich mit Leuten, du führst viele Gespräche, die zum Teil ja auch einfach ins Nichts führen. Und trotzdem nimmst du ja manchmal Ideen aus solchen Gesprächen mit und kannst am Ende gar nicht sagen, war das jetzt deine Idee, war das meine Idee, war das eine Idee von unserem Gegenüber, mit dem wir vielleicht gesprochen haben. Also natürlich haben wir jetzt uns keine Idee angehört und sie eins zu eins adaptiert, aber dass du irgendwo hingehst und eine Inspiration findest, weil du mit Leuten redest, woraus am Ende vielleicht nichts entsteht, das ist, glaube ich, irgendwie auch normal. Und dass du dann manchmal auch vielleicht Dinge an andere, an dritte Personen weitergibst, die du im eins zu eins Gespräch mit einer anderen Person erfahren hast, das kann durchaus passieren, also gerade in so einer kreativen Branche, wo du ja tagtäglich dich als Lektorin auch damit befasst, was sind gute Manuskripte, was sind gute Ideen, du liest jeden Tag hunderttausende Geschichten und tauchst in hunderttausende Geschichten ein, dass du vielleicht am Ende auch gar nicht mehr, ich will das jetzt nicht in Schutz nehmen, ich finde das auch gerade, ich kann dazu gar nichts sagen, aber ich glaube schon, dass es manchmal einfach auch passieren kann, dass du vielleicht Ideen bewusst oder unterbewusst weitergibst, die dir an anderer Stelle begegnet sind, ob du das jetzt willst oder nicht. Das war, glaube ich, jetzt der Satz, den ich gesagt habe in dieser ewig langen Hinleitung. Dass du davor auch nicht gefeit bist.
Nee, ich glaube auch, dass dass noch einmal mehr in dieser Buchbranche, wo eh alles oft so eng und freundschaftlich funktioniert, auf der anderen Seite aber auch ein großer Konkurrenzkampf herrscht, dass du vielleicht in einem Gespräch auch einfach mal was fallen lässt mit einer Person, von der du nie denken würdest, dass sie das irgendwann gegen dich verwendet in irgendeiner Art oder dass es rauskommt oder wie auch immer. Und ich finde halt auch gerade jetzt in dem Fall, also weißt du, im Bereich Romantasy, die Dinge wiederholen sich einfach. Also klar hast du immer ein Worldbuilding, aber natürlich hast du auch immer bestimmte Eckpunkte, die ohne die die Geschichte einfach gar nicht funktionieren würde. Und ob es da jetzt darum geht, dass jemand in 100 Jahren wiedergeboren wird oder in 50, ist vielleicht dann auch irgendwie egal. Ne? Also jetzt einfach mal so in offen gesprochen. Deswegen finde ich es aber trotzdem eine sehr interessante Entwicklung und frage mich, ob wir das jetzt häufiger, ob es jetzt weitere Fälle geben wird oder ob das jetzt damit einmal abgehakt ist und auch wie jetzt Thienemann künftig natürlich sich vielleicht noch sensibilisiert oder damit umgeht oder auch an AutorInnen-Gespräche herangeht. Also da hatte die Presseabteilung sicher auch einiges zu tun.
Ich glaube auch. Ich weiß aber auch nicht, ob du dich da wirklich vor sensibilisieren kannst, weil natürlich musst du immer aufpassen in der Kommunikation, dass du sensible Daten und so nicht weitergibst. Aber in so einem kreativen Job, wo du den ganzen Tag kreativ über Geschichten, über vielleicht jetzt in dem Fall der Lektorin nur Romantasy-Geschichten, die in das Verlagsprogramm von Loomlight reinpassen könnten, nachdenkst. Das ist ja schon sehr, sehr viel Information, die da irgendwie auf dich einpresse, die ja alle sehr gleich ist. Also ich glaube, das ist zwangsläufig vielleicht auch immer nicht mehr vermeidbar, dass du als Lektorin Ideen weitergibst oder Ideen irgendwie aufgreifst, die dir irgendwo mal begegnet sind, die dir gefallen haben. Das machen wir ja auch, wenn wir Events organisieren, gucken wir auch, was hat uns bei anderen Events gefallen und schauen im Zweifel, wie man das vielleicht auch auf unser Event adaptieren kann. Natürlich kopieren wir nichts, aber so Dinge zu adaptieren, finde ich jetzt auch erstmal gar nicht so verwerflich. Und trotzdem, ich verstehe auch die Autorin, dass sie sagt, das ist natürlich irgendwie blöd, gerade weil nicht sie den Verlagsvertrag bekommen hat, sondern halt eine andere Autorin, die jetzt im Bestseller gelandet hat.
Ich glaube, es ist halt auch gar nicht möglich, da so eine wirkliche Grenze zu ziehen.
Nein.
Also das ist alles so schwammig. Und ich glaube, deswegen, wie gesagt, wird da auch, wurde das einmal aufgerollt jetzt und vielleicht genügt es der Autorin auch, dass sie dann das Gefühl hat, es ist einmal jetzt zumindest öffentlich bekannt, dass sie diese Ideen auch hatte. Und vielleicht war ihr das einfach so wichtig, das einmal klarzustellen. Und dann ist es aber, denke ich, auch gut. Also mehr wird da jetzt, denke ich, nicht passieren.
Ich fände es aber, also hast du eh schon gesagt, aber wirklich spannend, dass der Spiegel das aufgegriffen hat, dass die das jetzt offensichtlich für so eine erzählenswerte Story hielten, dass sie daraus ein Interview gemacht haben. Also ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber ich kann nur mutmaßen, dass sie sich wahrscheinlich bei dem Investigativteam auch gemeldet haben wird und diese Story dann irgendwie da zum Besten gegeben hat. Ich finde das schon echt spannend irgendwie, wie das abgelaufen ist und dass der Spiegel da irgendwie erstmals diesen Skandal aufgedeckt hat und das mal nicht über Social Media passiert ist, wie ja sonst eigentlich in allen anderen Fällen. Ja.
Ja, und ich glaube, das ist auch sowas, ich glaube, sowas gibt es ja, also gab es in anderen Genres ja auch schon. Und irgendwie, wie gesagt, finde ich es nur logisch und konsequent, dass es jetzt im Romance-Genre auch jetzt einmal Thema wurde. Und wie gesagt, hat mich gewundert, dass es so lange gedauert hat bei den ganzen Titeln, die ja oftmals so nah aneinander dran sind.
Voll, ja, auf jeden Fall. Vielleicht belassen wir es an der Stelle dabei erstmal. Und wenn es natürlich nochmal ein Follow-up oder irgendwas gibt, dann werden wir euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Beziehungsweise wahrscheinlich kriegt ihr es ja dann auch alle mit. Aber da können wir dann gerne nochmal drüber sprechen. Jetzt steht auf unserer Liste, dass wir über Verfilmungen sprechen wollen. Da gibt es ja gerade echt einige. Vielleicht fangen wir, weil es mich selber auch interessiert und ich natürlich mal wieder nichts mitbekommen habe, mit Fortwing.
Fortwing.
Mit Fortwing. ja, also Fort, falls ihr noch eine Kooperation sucht, das wäre angebracht. Fangen wir damit vielleicht an. Erzähl doch mal, es gibt jetzt offensichtlich neue Gerüchte, bestätigte Gerüchte, Theorien, sind das wieder Fangespinste zu Besetzungen?
Man weiß es immer nicht. Also es gibt auf jeden Fall Neuigkeiten, die da auf TikTok kursieren. Und wir reden ja immer gerne über so aktuelle Geschichten, deswegen hier die Tienemann-Geschichte, deswegen auch immer wieder kommen wir zurück zu Fourthwing und zur Verfilmung, einfach weil wir den Prozess spannend finden, also wie das Ganze jetzt vonstatten geht und welche Rolle da auch BookTok gegebenenfalls spielt. Und in der letzten Woche, meine ich, war es so, dass man gehört hat, dass es drei Schauspieler, Schauspielerinnen gibt, die möglicherweise mitspielen werden in der Amazon-Serie. Und darauf kam BookTok, weil alle drei, meine ich, ein Foto von sich gepostet haben, wo sie Iron Flame lesen.
Ui, okay.
Was ich auch ganz spannend finde, weil es ja der zweite Teil ist. Und das ist zum einen Danny Griffin, der war der Erste.
Der ist sehr hot übrigens, BookTok. Also ich verstehe das, wenn er da ausrastet.
Der wird gehandelt entweder für Liam oder für Dane. Also könnte ich mir beides vorstellen. Dann als Zweite, glaube ich, war es Ennis Camara für die Professor De Vera.
Finde ich auch spannend.
Genau, und dann Daisy Ridley für Mira Sorengale. Also die drei sind jetzt, wie gesagt, wobei, also da ist viel Gerücht, glaube ich, auch dran. Vielleicht sind die eben auch für andere Rollen angedacht. Ne? Also es,
das ist wahrscheinlich nur so die Fanliebe, was man sich vorstellen könnte, warum, wo sie...
Ja, oder man guckt ihn sich so an und denkt so, ach ja, den so hatte ich mir den Liam vorgestellt,
genau,
oder so.
Genau.
Das muss ich schon sagen, also für Liam oder Dane könnte ich mir den durchaus auch vorstellen. Also ist dann aber auch wieder spannend, finde ich. Was passiert oder wie stellen wir uns die Figuren im Kopf vor und was macht KI-BookTok mit uns?
Mhm.
Also das, ich glaube, so frei ist man da gar nicht mehr, wie man vielleicht denkt. Und deswegen sehen vielleicht dann alle den Danny Griffin und deswegen denken dann auch alle, ja klar, das sieht Liam so aus, weil die KI auf BookTok erzählt uns seit 2 Jahren, dass der so aussieht.
Das ist
also
so,
das finde ich auch ganz interessant.
Ich habe nichts davon mitbekommen. In meiner Welt haben die alle nur meine Gesichter, also nur das, was ich mir vorgestellt habe, weil ich einfach keinen BookTok habe. Ich bin da einfach sehr, sehr unbefleckt, was es angeht. Deshalb bin ich immer über jede Theorie sehr, sehr erstaunt. Weil in meiner Welt sahen sie alle ein bisschen anders aus. Also schon alle sehr gut und sehr hot und so, aber ich bin schon überrascht, was BookTok da für Idealbilder gerade geschaffen hat. Und ich, also ja, wenn wir dann Danny Griffin oberkörperfrei als Liam sehen oder auch wie hieß er, Elias, deutscher Schauspieler für Xaden.
Ach so, du meinst, der für den Xaden gehandelt wird, ja.
Ja.
Ist der Name auch entfallen.
Ja, gerade. Wir wissen alle, wen wir meinen. dann, also ja, ich bin...
Emilio Sacraia.
Danke, Emilio Sacraia. Ich bin auf jeden Fall sehr offen dafür. Für alle Fan-Theorien.
Ja, was ja für dich cool ist, weil ich bin es nämlich nicht. Also, ne, weil ich weiß ganz genau, wie die jetzt aussehen. Und ich glaube halt auch, das könnte ein Problem werden, insofern, dass viele eben sich die Charaktere auf eine bestimmte Art und Weise vorstellen. Und eigentlich kannst du die fast nur enttäuschen, wenn du die dann besetzt.
Aber bist du dann bisher zufrieden oder bist du jetzt eher enttäuscht von den Besetzungen?
Also die drei, die könnte ich mir gut vorstellen. Aber zum Beispiel, das hatten wir, glaube ich, letztes Mal auch schon besprochen, Emilio Sacraia, finde ich, passt für mich überhaupt nicht als Zane. Der sieht für mich komplett anders aus. Und das ist ja, glaube ich, eh so die Herausforderung bei Verfilmungen. Also es ist ja selten so, dass jetzt wir als Vielleserinnen sagen, ist das aber eine geile Buchverfilmung.
Ja.
So, wir sagen ja immer, das Buch ist besser. So im Höchsten, also das Höchste, was passieren kann, ist, dass wir sagen, das Buch ist eine schöne Ergänzung. Der Film ist eine schöne Ergänzung zum Buch.
Ja, oder es ist sehr nah dran oder so, ja, das schon. Aber dass man sagt, der Film
ja
ist besser als das Buch, das ist mir, glaube ich, also... ein-, zweimal, wenn überhaupt, passiert.
Mhm. Wobei ich glaube, dass es in dem Fall, also sagen wir mal so, die ganze Serie, also diese ganzen Romantasy-Serien, oder also Reihen oder Titel, wie wir es jetzt auch sagen wollen, sind ja sehr filmisch.
Absolut, ja.
Ne? Also ich glaube, dass das dem Ganzen schon zugutekommen wird. Ich lese jetzt zum Beispiel, also bin jetzt gerade in den letzten Zügen von Brimstone, das ist der zweite Teil von Kelly Hart. Der erste ist Quicksilver, der zweite ist Brimstone.
Und
das ist schon, also das wird ja jetzt auch verfilmt. Und da werde ich nicht, also da habe ich auch kaum KI-Bilder gesehen, außer von dem männlichen, von der männlichen Figur, aber da bin ich nicht so invested auch drin. Hm. Aber das spielt zum Beispiel, also wenn du, also es geht ja da einmal um die Menschenwelt, die so einen ganz kleinen Teil aber nur im Buch ausmacht, und dann die Fantasy-Welt, die den großen Teil ausmacht. Und wenn man sozusagen von der einen Welt in die andere geht in der Geschichte, dann ist das, also spielt der erste, also der erste Kontakt oder der erste Ort, den man kennenlernt, ist der Winterpalast. Und ich glaube, also allein das Wort sagt schon viel aus, ne? Und dann habe ich direkt so eine Szene im Kopf, wo die Menschen sozusagen, die kommen aus so einer Art Wüstenstadt eigentlich, ne? Es ist überall Sand, es ist immer viel zu heiß und immer ist das Wasser knapp. Und die kommen dann sozusagen an den Winterpalast und stehen dann da vor diesem, das Gebäude wird dann auch entsprechend natürlich beschrieben und ist auch natürlich eine hohe Fenster und es ist natürlich sehr beeindruckend. Und die stehen dann im Garten oder am Fenster und es schneit. Und die haben noch nie Schnee gesehen.
Hm.
Und
spannend.
Ist für die, also die kommen aus der Wasserknappheit, ne, und irgendwie da fällt das Wasser einfach vom Himmel und es gibt den Überfluss und überall liegt der Schnee. Und ja, also allein wenn du dir das Bild vorstellst, finde ich, das ist halt so cineastisch und so bildgewaltig, dass
total,
du dir,
ja,
dass man sich das gut vorstellen kann, wie das verfilmt wird. Und ich glaube, dass das viel, viel macht und auch eine große Rolle spielt, vielleicht sogar eine ebenso große Rolle, wie jetzt die Schauspieler, also die Figuren dargestellt werden, sondern dieses Drumherum. Und es ist ja bei Fourth Wing genau das Gleiche. Also wenn du dir da vorstellst, du hast eben die, ne, also die Academy sozusagen als Setting, du hast natürlich die Drachen. Also das gibt natürlich auch wahnsinnig viel her. Man hat es direkt irgendwie vor Augen.
Das wollte ich vorhin schon sagen, dass man ja nicht vergessen darf, dass wir jetzt natürlich die Schauspieler irgendwie casten, aber dass man ja auch mit CGI und Technik heutzutage so viel machen kann. Also wenn man sich an Avatar oder so erinnert, was da alles grafisch und optisch noch möglich ist und auch in der Maske möglich ist, Menschen zu verändern und Leute noch irgendwie an ein Bild heranzubringen, was man vielleicht hat oder was BookTok hat. Das sollte man, glaube ich, jetzt auch nicht zu viel drauf geben. Was ich noch sagen wollte, was ich dazu echt spannend finde, dass wir jetzt endlich wieder, was heißt endlich, aber ich habe das Gefühl, dass dadurch so diese coolen Fantasy-Verfilmungen wiederkommen. Es gab ja mal so eine Zeit, also mit so Game of Thrones, Harry Potter, als so diese Verfilmungen rausgekommen sind, aber die sind ja, wenn man sich die heute anschaut, zum Teil alle sehr niedlich. Also gerade Harry Potter oder so, wenn die dann fliegen,
ja,
das ist halt schon echt lustig, so wenn man sich das aus heutiger Sicht anguckt. Narnia zum Beispiel auch. Aber ich finde das irgendwie cool, dass man mal wieder so richtig, also dass es mal wieder so ein Kinoerlebnis geben könnte an der Stelle, so ein bisschen à la Wicked. Also Wicked ist ja jetzt, glaube ich, so der letzte große Fantasy-Streifen gewesen, den es da irgendwie gab, der ja auch sehr große Welten aufgemacht hat, sehr schöne Bilder gezeichnet hat. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das jetzt so ein Ding werden könnte auch, dass man so Romantasy verfilmt, weil reine Liebesromane wurden ja schon immer verfilmt. Also es gibt ja, glaube ich, wahrscheinlich noch mehr Liebesfilme als Liebesromane auf dieser Welt. Da wurde ja auch schon viel mehr probiert und auch mit so Gilmore Girls und so gab es da ja auch schon verschiedenste Settings irgendwie. Aber so in der Fantasy, finde ich, da ist noch Platz für dieses Genre. So ein bisschen Tribute von Panem auch mal wieder hochholen. So genau dieses Gefühl von irgendwie ist es dystopisch, irgendwie ist es Fantasy, dann gibt es vielleicht coole Drachen, die da irgendwie richtig gut animiert werden, à la Game of Thrones oder so. Also ich freue mich da total drauf, ins Kino zu gehen und mir solche Sachen anzuschauen. Ich glaube, das kann auch gut auf großen Leinwänden funktionieren.
Ja, apropos Kino, was ja gerade jetzt auch für viel Furore sorgt, ist ja Wuthering Heights, der ja jetzt schon seit 2 oder 3 Wochen, glaube ich, läuft und ja auch, es wird wahnsinnig viel darüber diskutiert. Hast du ihn schon gesehen?
Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich werde ihn auf jeden Fall sehen. Hast du ihn gesehen?
Ich habe ihn auch noch nicht gesehen.
Planst du ihn zu sehen?
Ich werde ihn auch noch sehen. Ich finde nämlich, und ich glaube, dann sollten wir hier auch noch mal mehr drüber sprechen, weil ich das Gefühl habe, da ist wahnsinnig viel los, gerade wenn man Buch und Verfilmung vergleicht. Also wenn man sich den Trailer anguckt, der reicht ja eigentlich schon, um zu verstehen, dass da auch sehr viel auf die Kostüme, auf das Setting gesetzt wird. Die Schauspieler oder die Figuren im Film sehen ja auch gar nicht so wirklich so aus, zum Teil zumindest wie im Buch. Also weiß ich nicht. Also sie ist ja blond im Film.
Mhm, ist mir auch aufgefallen.
Im Buch aber habe ich sie immer so, ne, sie ist ja braunhaarig und ich habe sie auch immer so, immer noch vor Augen, wie sie aussieht.
Auch ein
und sie ist ja
Gothic auch für mich, meiner Welt irgendwie. Nicht so.
Ja, und auch
brav.
Gar nicht so, ja, auch gar nicht so ein, wie sage ich das jetzt nicht, gar nicht so. Ich will jetzt nicht sagen, wie so eine Sexbombe, ne? Aber es ist ja schon, also da ist im Film ja schon, also da geht es ja auch sehr explizit zu, wenn man dem glaubt, worüber so gesprochen
Im
wird.
Im Grunde haben sie Shades of Grey ja verfilmt. Also zumindest, wenn man sich den Trailer anguckt, sieht das vergleichbar aus.
Mhm. Ja, und es ist so, also ich glaube, dass so, also das war das, was zumindest ich jetzt gehört habe, dass dieses toxische, diese toxische Beziehung, um die es in dem Buch ja auch sehr geht und die einem beim Lesen ja auch so ein Unbehagen oftmals einfach bereitet, dass darauf im Film jetzt eher nicht gegangen ist, sondern es wird viel eher romantisiert, scheinbar.
Naja, ich glaube, sie haben auch wirklich eine Dark Romance draus gemacht am Ende des Tages. Was es ja per Definition auch ist, haben wir ja auch oft genug schon drüber gesprochen, mit Heathcliff als Antihelden und so. Gibt es eine ganze Folge zu. Heathcliff's Rabbit Hole heißt die. Was ich aber echt ganz spannend finde, so von vornherein im Marketing, dass sie auf einen englischen Titel gegangen sind. Also das deutschsprachige Publikum, was ja auch sehr mit Emily Bronte und Sturmhöhe aufgewachsen ist, gar nicht auf die Idee kommen kann, dass es dieser Film ist. Zumindest nicht, wenn man, ich sag mal, das klassische Sturmhöhe-Publikum ist, was ja jetzt nicht unbedingt 25 ist, sondern vielleicht eher 65. Fand ich total spannend, dass sie da bewusst auf so eine junge Zielgruppe gegangen sind, dass sie bewusst den englischen Titel auch in der deutschen Übersetzung gelassen haben. Dass der Trailer sehr an so Shades of Grey, After Passion, so diese ganzen Ansätze von Erotikverfilmung gehen irgendwie. Ich bin wahnsinnig gespannt auf diesen Film. Also ich habe überhaupt kein Gefühl dazu, wie das werden kann, ob das irgendwie annähernd noch Sturmhöhe ist oder ob das doch eigentlich sehr losgelöst von allem ist.
Also das war der Eindruck, den ich jetzt bekommen habe durch alles, was ich so gesehen habe. Also es gibt ja auch, also oft auf BookTok auch oder TikTok auch wahnsinnig viele Filmbesprechungen, an denen man überhaupt nicht vorbeikommt, wenn man die App jetzt öffnet.
Ja.
Und deswegen habe ich so, also meine Meinung ist irgendwie schon so ein bisschen besetzt jetzt gerade dadurch. Deswegen will ich mir den Film auf jeden Fall selber noch angucken und dann selber entscheiden, weil ich finde gerade diese Dark Romance-Parallele halt sehr spannend. Jetzt, wenn man bedenkt, dass das, was aktuell so auf dem Buchmarkt los ist und mit diesem Genre immer wieder los ist, dass man dann so bewusst in diese Schiene auch reingeht und auch dieses Publikum abholt, ist vielleicht auch irgendwie smart, ne?
Also
bei wen?
Total.
Wie, welche 25-Jährigen bekommst du denn sonst in eine Emily Bronte-Verfilmung?
Und das ist so cool eigentlich, dass sie das gemacht haben. Das wollte ich auch gerade noch sagen, dass ich das eigentlich smart finde und wirklich, wirklich gut finde, weil die andere Alternative wäre gewesen, wir machen eine ganz klassische Emily Bronte-Verfilmung, wie es ja auch schon Jane Austen verfilmt wurde oder so, in diesen, ich sag mal, antiken Kleidern, so ein bisschen irgendwie auf alt gemacht und irgendwie so ein bisschen Mittelalter-Setting gefühlt. Also tropft in eine Decke. Caro guckt gerade nee, so panisch nach oben.
Ich gucke nicht panisch nach oben. Ich bin gedanklich, bin ich schon weiter.
Ach so, ja.
Und genau, ich werde es gleich aufklären, warum ich zur Decke geguckt
habe. Okay, ja, sag gerade kurz, dass das in deine Decke tropfen würde. Nee, genau, also ich finde das total spannend, wie du sagst, dass sie da junge Leute ins Publikum, ins Kino holen. Ja, und das ist ja, ich finde, jetzt auch die erste Doug Romans-Verfilmung, die wir jetzt haben, oder? So, also.
Ja, wobei ich es andererseits halt, also wenn tatsächlich es so ist, dass diese toxische Beziehung so romantisiert wird, dann finde ich es auch wieder ein bisschen schwierig, weil wie gesagt, im Buch, so wie ich mich daran erinnere, ich habe es auch ein paar Mal tatsächlich gelesen, aber ich fand es wirklich immer sehr, also ich fand das Buch an sich immer sehr eindrucksvoll. Also sowohl jetzt das Setting und die Natur außenrum, als auch die Beschreibung der Figuren und ihre Beziehung zueinander. Und habe mich da wirklich oft beim Lesen sehr unwohl gefühlt. Und ich denke, dass das in dem Film gar nicht so ist. Also so schien es mir zumindest. Aber genau, wir bilden uns da nochmal eine Meinung, ja. Und vielleicht machen wir noch einen letzten Schwenk. Ich habe ja schon erzählt, was ich gerade lese. Ich habe zur Decke, nicht zur Decke geguckt, sondern auf mein Bücherregal vor mir.
Es ist einfach so hoch.
Ja, weil ich noch erzählen wollte, dass ich mich tatsächlich von BookTok mit einem Reel habe influenzen lassen. Du hast es ja live mitbekommen.
Ja.
Ich habe euch dir und Carina einen Link geschickt und war so geil.
Ich weiß immer nicht, warum sie das überhaupt jetzt an uns schickt. Ich finde es furchtbar. Ich habe es auch schon in meinem Warenkorb drin übrigens.
Ja, ich weiß auch nicht, was es war. Ich habe noch eben, wie gesagt, auf mein Bücherregal geguckt, um den Titel nochmal zu verraten. Und zwar ist es Direbound. Und da geht es, wie man dem Titel nachher ahnen kann, also ist natürlich wieder eine Romantasy, weil ich komme ja da gerne nicht raus aus diesem Rabbit Hole, egal was ich tue. Deswegen habe ich jetzt auch beschlossen, ich bleibe einfach drin und wehre mich da gar nicht gegen, weil es wird schon seinen Grund haben. Und geht um einen Wolf tatsächlich, also um jemanden in der Wolfgestalt. Und weiß ich auch nicht, was es war. Ich glaube, dieses Wolfsthema war jetzt länger auch nicht mehr so groß. Es gab nicht, also zumindest in meiner Wahrnehmung, gab es nicht viele Titel, die dieses Thema behandelt haben. Ich finde so generell dieses Menschen und diese Fantasy-Tiere irgendwie, finde ich irgendwie cool, weil man nochmal eine andere Ebene einfach hat, als, sage ich jetzt immer, nur in Anführungsstrichen Menschen oder irgendwelche Wesen. Und irgendwie hat es mich total abgeholt und ich habe es sofort in meinen Warenkorb gelegt und ich habe es am gleichen Abend vorbestellt. Das habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Eines, ne? Also krass, also wie viel ich da auch sonst sehe und mir immer denke, ja, nee. Und das hat mich ich weiß eben nicht, was es war, aber es hat mich abgeholt und dann habe ich mich voll gefreut, weil es am nächsten Tag, obwohl es irgendwie erst 5 Tage später war der Erscheinungstermin, aber ich konnte es am nächsten Tag schon in der Buchhandlung abholen.
Ja, top.
Also die hatten es da schon. Genau, und jetzt steht es hier und vielleicht wird es der nächste Titel, den ich lese, vielleicht auch nicht. Denn ihr wisst, der Sub ist hoch und was ich mir neulich noch gekauft habe, ist von Stephanie Garber, Alchemy of Secrets.
Oh,
das hat mich auch angesprochen.
Das wird mir auch 1 Million Mal schon angezeigt. Gibt es auch jetzt oder wird es geben einen zweiten Teil? Gab es schon? Gibt es schon? Ich weiß es nicht genau.
Ich glaube, es gibt nur den ersten.
Ich sehe das auch gerade überall.
Den zweiten auch schon.
Es liegt auch in meinem Warenkorb.
Ja.
Ich mache das jetzt so, Caro, habe ich beschlossen. Ich lege die Bücher in meinen Warenkorb. Und wenn du sagst, sie sind gut, dann lese ich sie. Und vorher bleiben sie in meinem Warenkorb. Du bist jetzt meine BookTok, mein BookTok-Gate sozusagen. Also
ich bin deine Influencerin.
Genau.
Endlich habe ich es geschafft.
Ja.
Genau, also da bin ich, ich gucke hier nach oben. Es steht hier alles, was ich noch lesen muss. Und ich muss dann noch eine Entscheidung treffen. Aber ihr werdet es hier erfahren.
Wir sind sehr gespannt, also ich vor allem auch. weil davon hängt auch ab, wie arm ich vor der Buchmesse noch werde oder während der Buchmesse und danach. Also ja genau. Spannend. Also
was liest du denn?
Ich bin gerade so ein bisschen aus dem Rabbit Hole raus. Ich habe gerade einen Thriller angefangen, aber auch wieder mit New Adult Bezug. Es ist der Titel von Colin Hartler. Ich habe gerade eben schon drüber gesprochen. Firewatch heißt der. Wird sehr als Thriller vermarktet oder als, ja doch, Krimi-Thriller. Ich würde sagen eher Thriller. Er bezeichnet sich selber ja auch als Thriller-Autor, hat allerdings im Marketing und ja, man kriegt mich mit sowas, ich gebe es zu, er hat Kondome verteilt im Marketing. Fand ich irgendwie eine witzige Aktion und ich weiß jetzt auch wieso. Ich habe jetzt die ersten 12, 13 Kapitel gelesen, das sind sehr kurze Kapitel, also ich bin jetzt glaube ich auf Seite 100 oder so. Und es gefällt mir richtig gut bisher, es ist sehr spannend geschrieben, sehr schnell geschrieben, sehr jung geschrieben. Und es ist schon, also man erahnt, warum es nicht nur ein Thriller ist, sondern warum es schon auch so eine Art Genre-Mix ist, obwohl es jetzt nicht Romantic Suspense ist, sondern wirklich ein Thriller mit New Adult-Bezug, würde ich sagen.
Also sie vermarkten es ja auf der Verlagsseite als, oder ihn als der neue Star am New Adult Suspense-Himmel.
Ja. Ja, also ich kann dem auch nur zustimmen bisher. Ich finde es echt cool. Was ich spannend finde, ist, dass es eine queere Romance ist. So, habe ich gar nichts gegen. Hat mich jetzt tatsächlich bloß überrascht. Ich habe tatsächlich vorher auch keinen Klappentext oder irgendwas gelesen. Ist also auch irgendwie Own Voice. Insofern alles cool, alles super. Und ich bin happy. Es macht richtig Spaß zu lesen. Ich finde das Setting sehr spannend. Es hat so ein bisschen so ein Locked Room-Feeling, ohne dass es so richtig Locked Room ist. Aber es geht eben um zwei Firewatcher. Das sind so Feuertürme. Die gibt es, glaube ich, in Deutschland gar nicht. Das ist jetzt in dem Fall, boah, lass mich lügen, auf irgendeiner Insel. Und die checken halt jedenfalls aus. Die müssen da den ganzen Tag an diesem Turm sitzen und auschecken, ob es irgendwo Feuer gibt, ob es irgendwo brennt und so weiter. Und ja.
Spielt in Kalifornien, ne?
Kalifornien, okay, danke. Mhm. Das hat mir gerade gefehlt. Ich weiß, dass sie irgendwie nach Australien reisen wollten, aber ich wusste, in Australien spielt es nicht. Naja, und dann sitzen sie da auf ihren Türmchen und fangen an, miteinander über die Funkmikrofone zu korrespondieren. Und das wird sehr schnell sehr flirty und irgendwie ganz spannend. Und dann gibt es eine Jetzt-Ebene, also das ist die Damals-Ebene. Und in der Jetzt-Ebene weiß man eben, dass eine von den zwei Personen aus der Damals-Ebene tot ist. Und der beste Freund versucht jetzt aufzuklären, wer der Mörder ist und versucht sich in den Mörder zu verlieben und so. Und das ist ganz, ganz interessant. Ja, so viel vielleicht dazu. Ich erzähle da bestimmt mehr, wenn es vorbei ist. Wir hatten noch keine Sexszene bisher. Es überrascht mich auch. Seite 100 noch kein Sex. Bin ich von Romance-Büchern gar nicht mehr gewöhnt. Aber ich glaube, das wird bald passieren.
Ist ja Romance Suspense.
Ja.
Aber was ich interessant finde, ist, dass, also ich habe den Titel gesehen und da auf dem Cover steht ja auch Thriller, ne?
Ja, ja.
Es sieht da steht ja einfach nur Thriller drauf. So, es sieht aus wie ein Thriller. Es sieht aus wie, also mich hat es ja an Emily Rudolph irgendwie erinnert.
Ja. Junger Thriller, würde ich sagen.
Und dann hab ich aber gesehen, dass er, also Colin Hartler zu Gast war im, ich glaube, im Podcast des Buchmarktes. Und da stand dann immer New Adult Autor Colin Hartler. Und ich dachte, hä? Ich habe das überhaupt nicht zusammenbekommen. Habe ihn dann erstmal gegoogelt. Auch seine anderen Cover sind ja irgendwie New Adult, aber sehen nicht so aus wie typische New Adult Cover.
Ja.
Und ich fand es extrem verwirrend, ehrlich gesagt, weil wir, glaube ich, oder spreche ich mal für mich, also ich denke in diesen Covern, die einfach anders aussehen, ne, in diesen, sei es jetzt Pastell, aber ne, ich bin gewohnt, dass ich New Adult erkenne. Und hier steht nicht mal New Adult drauf, geschweige denn sieht es so aus, aber im Subtext geht es dann um also ist er dann der New Adult Autor und es geht um Romantic Suspense. Und das finde ich ganz interessant. Ich meine, wenn man sich jetzt mal im Vergleich dazu das Cover anguckt von Stefanie Hasse, die ja auch einen Genre-Mix hat, mit der wir ja jetzt erst gesprochen hatten, finde ich, ist es trotzdem eine komplett andere Zielgruppenansprache. Und das finde ich, also wie gesagt, einerseits interessant, aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die typische New Adult-Leserin das liest. Also wird vermutlich eine andere Zielgruppe damit angesprochen. Vielleicht eine, die bisschen älter ist, die vielleicht auch sonst eher Thriller liest und da jetzt irgendwie rübergezogen wird. Aber genau, ich finde das Phänomen ganz spannend zu beobachten auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, es geht auch so ein bisschen in beide Richtungen. Ne? Also, dass die Thriller-Ansprache so deutlich ist, dass es das Thriller-Publikum nicht abschreckt. Und die Prämisse des Buches ist ja irgendwie auch einfach so diese Beziehung, die er versucht aufzubauen mit dem Mörder seines besten Freundes. Also es passt, glaube ich, schon in die Thriller-Schiene. Und gleichzeitig, glaube ich, ist es ein Geheimtipp für Leute, die gerne Romantic Suspense lesen, dass man vielleicht auch versucht, die klassische Romance-Zielgruppe, die diese Pastellcover gewöhnt ist, so ein bisschen auch langsam auf andere Schienen in die Verlagsbranchen zu. Also vielleicht ist das auch so ein bisschen die Taktik dahinter, kann ich mir vorstellen, die da auf eine andere Schiene zu lenken. Und auf der anderen Seite glaube ich auch, dass es, wie du gesagt hast, andersrum funktioniert, dass die Thriller-LeserInnen vielleicht dadurch auch ein bisschen mehr Bock haben auf so Romantic Suspense. Also das ist da auch das eine das andere so ein bisschen bedingt. Ich finde ja, gut bisher.
Ich finde ja tatsächlich, dass, also es ist ja bei TTV erschienen. Und die sind für mich mittlerweile auch so ein bisschen Vorreiter darin, Dinge auszuprobieren in dem Genre. Ne? Also deswegen finde ich es spannend. Also wir haben ja auch immer wieder angekreidet den Verlagen, dass sie das Publikum rechts und links des typischen der typischen Zielgruppe nicht mitdenken oder vergessen. Und wenn das jetzt so gedacht ist natürlich, dass man das tut und andere, also Leser oder Leserinnen aus einem anderen Genre mit rübernimmt oder vielleicht auch welche, die ein bisschen älter sind, dann finde ich das spannend.
Jetzt
guckt Sarah aus dem Fenster.
Nee, auf mein Bücherregal auch. Ich habe mich gerade auch gucken wollen, nämlich ob, DTV macht ja auch Colleen Hoover. Das ist ja auch ein Suspense- Genre-Mix immer wieder, der natürlich mehr aber in die Richtung Romance vermarktet wird. Und vielleicht ist das jetzt einfach mal die Gegenbewegung zu Colleen Hoover bei DTV. Ich finde es total spannend. Ich werde auf jeden Fall berichten. Bisher finde ich es auch sehr gut geschrieben. Und er macht auch gute Veranstaltungen, habe ich hören lassen, mir sagen lassen, habe ich gehört. Er war jetzt ja vor kurzem in Wien, hat da irgendwie auch bei so einer Romance Night, glaube ich, sogar was gemacht, wenn ich das richtig in Verbindung gebracht habe, und hat wohl eine sehr gute, sehr lustige, sehr kabarettistische Lesung gehalten. Also ich habe ihn mir auch ein paar Mal auf der Buchmesse markiert. Ich werde mir das auf jeden Fall mal angucken gehen. Finde ich nämlich auch sehr spannend alles. Ja, genau.
Also werden wir weiter beobachten.
Vielleicht
laden
wir mal einen Podcast ein. Ich weiß, dass er mir bei Instagram folgt. Ich glaube nicht, dass er den Podcast schon hört. Colin, falls du es hörst, melde dich gerne. Ansonsten melden wir uns mal bei dir. Das war jetzt eine Drohung.
Das machen wir. Das finde ich nämlich auch sehr spannend.
Voll.
Und wie gesagt, gerade so die Parallele auch zu Stefanie Hasse und wie wird vermarktet und wo ist eigentlich der Fokus, wer ist die Zielgruppe, finde ich interessant.
Ich schreibe mir direkt auf. Das wird, denke ich, einer der nächsten Gäste dann werden können.
Wenn er Lust hat, genau.
Wenn er Lust hat.
Gut, dann glaube ich, können wir hier einmal einen Punkt setzen.
Ja.
Die Folge für heute, den Sack für heute zumachen. Ihr habt ja jetzt bestimmt gemerkt, wir haben unser Format ja so ein bisschen angepasst. Wir haben jetzt immer eine Folge zu zweit, in der wir vor allem über Aktuelles sprechen, über Dinge, die uns so umtreiben und bewegen und die wir beobachten. Und dann haben wir immer eine Gästin oder einen Gast dabei, Stefanie Hasse. Habt ihr vielleicht schon gehört, in der nächsten Folge wird also eine weitere Autorin zu uns kommen. Wir haben die Folge schon aufgezeichnet. Wir verraten, glaube ich, mal wieder nicht, wer es sein wird, damit ihr weiter gespannt sein könnt. Und in dem Sinne sagen wir jetzt tschüss, freuen uns, dass ihr wieder dabei wart. Freuen uns, wenn ihr kommentiert, wenn ihr teilt, wenn ihr liked. Und sagen an der Stelle einfach Tschüssi.
Tschüssi.